Hallo Gerd.
Ja, schön hier zu sein.
Gelebt hast du nur wenige Jahre in Großbreitenbach, aber du kommst daher. Das ist zumindest der Heimatort deines Vaters. Von 1945 bis 1949 hast du da gelebt, aber dann ist die Familie nach Erfurt gezogen. Später bist du Westberliner geworden. Hast du eine Verbundenheit zu Großbreitenbach? Ist das irgendwie deine Heimat?
Also ich habe schon eine starke Verbundenheit, weil die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, also quasi 1945, wir da in doch sehr ärmlichen und beengten Verhältnissen gelebt haben. Aber diese Verhältnisse hatten auch eine bestimmte Wärme und es wurde halt sehr viel aus dem Wald geholt, der da eben um Großbreitenbach herum ist. Wald, wo man Holz geholt hat fürs Feuer, Beeren gesammelt hat, Pilze gesammelt hat, sich erholt hat. Ist eine unglaubliche Kraftquelle, die wir auch heute noch spüren.
Diese Leute, mit denen du da sprichst, mit denen du 1990 gesprochen hast, 2009, mit denen du jetzt sprichst, sind das Bekannte von dir oder letztlich Leute, die du als Filmemacher interviewst?
Nein, das sind alles Verwandte. Ich bin ja da hochgefahren, um meine reich verzweigte Verwandtschaft, die ich auch zu DDR-Zeiten immer mal wieder getroffen habe. Also mein Urgroßvater hat da gearbeitet, mein Großvater hat da gearbeitet und mein Vater ist da geboren und hat 5 Geschwister. Und er ist eigentlich der Einzige, der weggegangen ist. Und die anderen sind da und haben Kinder und ich habe da 5, 6, 7 Cousins und Cousinen und die haben wieder Kinder. Ich habe in der Anfangszeit eben auch noch eine Schwester von meinem Vater da immer getroffen. Ja, und es ist eben hauptsächlich die Cousins und Cousinen, die ich da 1990 besucht habe und eben auch mit denen Aufnahmen gemacht habe.
Du machst Aufnahmen mit denen, auch heute noch, mit Verwandten also, und guckst auf deren Ort. Aber wie gucken die denn auf dich? Du bist ja weggegangen nach Erfurt, nach Berlin. Wie sehen die das?
Naja, ich würde mal sagen, wir Filmemacher gucken ja dem Tod bei der Arbeit zu. Und 7 von den Protagonisten sind schon gestorben. Also relativ früh, schon Ende 60, Anfang 70. Und es besteht also im Augenblick nur die Möglichkeit, mit den Nachfahren, also mit deren Kindern und Enkel und Urenkeln zu sprechen. Und da stelle ich eben fest, im Gegensatz zu 1990, dass heute eine große Skepsis da ist gegenüber den Medien. Während damals so eine Euphorie war und ach Gerd, komm doch mal rein, ja, kannst du hier filmen und so weiter, was auch damals schon so ein bisschen überfallmäßig war, aber inzwischen wissen sie, was mit den Medien ist und es ist eher, muss ich sagen, eine Art Ablehnung da, also auf dieser verwandtschaftlichen Ebene. Sie wollen einfach nichts von sich in den Medien preisgeben.
Jetzt interviewst du Verwandte und du sprichst mit denen über die Bundestagswahl, sagst du. Du stellst aber nicht Fragen wie, welches Gerechtigkeitskonzept überzeugt dich mehr, das von den Linken oder das von der SPD, sondern du fragst irgendwie, ja, wie war das damals, als du Tunnel gegraben hast oder wie ist das mit dem Biathlon-Schießen? Du stellst ganz, ganz alltagsnahe Fragen. Inwiefern hat es überhaupt was mit dieser Wahl zu tun, das, also, was du da machst?
Nein, wir sind ja da und es ist Wahlkampf und der ist zu spüren. Und die Leute werden ja aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Ich bin eben der Meinung, es muss nicht immer nur über die Wahl gesprochen werden. Ich bin ja der Meinung, dass eigentlich alles, was wir tun, politisch ist. Und darum meine ich, ist eigentlich unsere Aufgabe, mit unserer Arbeit eine gewisse Lebendigkeit zu erzeugen. Sie sozusagen aus einer doch ziemlich festgefahrenen Lebensverhältnissen, zum Teil eben auch so einer Politikverdrossenheit bis hin zur Ablehnung, dass eigentlich diese Frage, wer was wie eventuell für sie besser macht, gar nicht zur Diskussion steht, sondern sie sind eben doch der Meinung, die da oben machen Versprechungen und halten sie nicht.
Und das ist was, was sich wirklich durchzieht. Es ist nicht so, dass das nur Einzelne sind, sondern du würdest sagen, in Großbreitenbach ist diese Grundstimmung so.
Ja, die ist so und man kriegt sie nur, wenn man direkt ansetzt an dem, wer sie sind und was sie machen. Und zwar quasi mehr oder weniger im Hier und Jetzt.
Es ist nicht so, dass ich diese Leute nicht ernst nehme, wenn sie zuhören oder dass ich sie nicht ernst nehmen möchte. Aber wenn ich sie jetzt alle mit so einem gemeinsamen Adjektiv bezeichnen müsste, dann würde ich kauzig zu ihnen sagen. Das sind schon irgendwie komische Typen, finde ich. Wie bist du an die gekommen? Wie ist dein Verhältnis zu denen heute?
Ja, ich komme ja gerade aus Berlin. Ich war gestern so einem Festival in Potsdam und da wurde halt wieder über diese hohe Kultur gesprochen und da habe ich eben ganz deutlich gemerkt, diese Hauptstadtkultur, sage ich jetzt mal so, hat mit dem in Großbreitenbach nichts zu tun. Und die Großbreitenbacher haben auch mit denen nichts zu tun. Und das, was vielleicht als Kauzigkeit rüberkommt, ist etwas, was sich eben so gebildet hat aus diesem Leben im Wald, aus dieser ja doch sehr, sehr familiären Situation. Im Ort kennt sich eigentlich jeder. Der Ort ist eigentlich organisiert in Familien und in Vereine. Das Leben außerhalb der Familie findet dort in Vereinen statt. Und diese Vereine haben ja eine gewisse Struktur, die haben eine Aufgabe, es wird gesungen, Posaune gespielt, es wird Segelflug gemacht, es werden Tauben steigen. Großbreitenbach ist ja sehr berühmt, weil da verschiedene Weltmeister und Olympiasieger im Biathlon herkommen. Andrea Henkel ist so die berühmteste Olympiasiegerin, immerhin.
Vorher hatte ich von Großbreitenbach nie irgendwas gehört.
Aber vielleicht im Zusammenhang mit Biathlon Henkel und Olympiade. Und die sind natürlich ein bisschen Helden. Und da gibt es auch immer wieder Nachwuchs und es gibt eben auch Begeisterung. Tischtennis im Augenblick ist ziemlich angesagt. Aber das ist eine Welt, die eben doch, ich würde sagen, kaum über Großbreitenbach hinausgeht, ne?
Du zeigst uns das Großbreitenbach aus dem Jahr 2017, aber eben nicht nur, weil du das Material, was du aus den vorherigen Filmen hast, nicht nur in deinem Kopf und in deinem Archivschrank lagerst, sondern das auch wieder reinbaust in diese neue Doku. Warum hast du das gemacht? Warum zeigst du uns nicht nur, so sieht's heute aus vor der Bundestagswahl?
Naja, also das ist, sagen wir mal, so meine Handschrift, nicht? Das ist das, was ich als Beruf mache. Ich mache Dokumentarfilm. Und mich interessiert, ich sag's mal so, Zeit und Raum. Und für mich wird Zeit am deutlichsten sichtbar, wenn man eben ein Gesicht, sagen wir mal, von vor 30 Jahren sieht und es heute sieht. Da sieht man einfach, es hat sich verändert. Aber in welche Richtung hat es sich verändert? Und wenn man zum Beispiel die Straßen sieht von 1990, wo die Trabis rumfahren, und wenn man heute sieht, was da für wirklich Luxuswagen rumfahren, erzählt das was.
Und gleichzeitig versuchst du aber auch, das zu zeigen, was gleich bleibt, auch in deiner Art zu fragen und in deiner Art, die Begegnungen zu inszenieren. Da machst du ja auch viel sehr ähnlich, um dann so einen Schnitt überhaupt erst möglich zu machen, vom Alten ins Neue.
Naja, ich meine, wir machen da ja eine Webserie und das Internet ist ja doch sehr schnell, schnelllebig, ungeduldig. Und wie gehen wir mit diesem Spagat um, dass da in Großbreitenbach eigentlich ein anderes Zeitverständnis da ist als im Internet? Und da, das ist so ein gewisser Spagat, wo man das auch erstmal ausprobieren muss. Es ist ja ein Experiment, nicht? Und sowas hat es in der Weise ja noch eigentlich gar nicht gegeben.
Hättest du lieber einen langen, klassischen, alten Dokumentarfilm gemacht?
Also ich finde das ganz, ganz großartig, was wir da machen können und experimentieren können. Es besteht der Plan, dass wir aus diesem Material, was wir jetzt gedreht haben, einen langen Dokumentarfilm machen, wo wir eben auch diese Frage, was heißt das, Dokumentarfilm, experimentellen Dokumentarfilm fürs Internet zu produzieren.
Der Film würde diese Frage aufgreifen und irgendwie sagen, was muss man anders erzählen?
Nein, ich kann immer nur mit den ganzen Themen in einer bestimmten Weise spielen, weil ich glaube einfach nicht, dass es jemals endgültige Antworten geben würde. Ich denke immer, ja, es ist, also ich versuche das doch spielerisch zu lösen, auch für mich selbst.
Großbreitenbach 100% heißt diese Serie, weil sie sich wünschen, dass am 24. September 100% der Großbreitenbacher zur Wahl gehen, wie sie es ja früher machen mussten und jetzt in der BRD nicht mehr müssen. Sie müssen nicht wählen. An einer Stelle sagt eine Figur im Film oder in dieser Serie, ja, 100% werden es wahrscheinlich nicht sein. Ja, 80 wären super. Und da habe ich gestutzt, habe gesagt, was, 80? Das ist doch total utopisch, oder?
Also der Ansatz ist eben, dass wir quasi, wir sind ja gefördert worden. Wir haben Kulturförderung, Filmförderung. Und denen müssen wir ja eine gewisse Zielvorstellung geben und die Vorstellung, ein Ort in Deutschland, da gehen die Wählerinnen und Wähler zu 100% zur Wahl, das ist schon eine magische Vorstellung. Und ich erzähle den Großbreitenbacher immer, ey, ihr werdet nicht nur in Deutschland, ihr werdet in ganz Europa berühmt, dass ihr alle zur Wahl gegangen seid. Wir werden sehen.
Als du 1990 das erste Mal als Filmemacher in Großbreitenbach warst und diese Vorbereitungen und letztlich die erste deutsche BRD-Wahl dort im Ort gefilmt hast, da hatten die Menschen auch große Hoffnungen, haben gesagt, es ist ein Aufbruch, es verändert sich viel, wir bekommen Geld ausgezahlt, wir dürfen frei wählen. Haben sich diese Hoffnungen, die die Menschen hatten, erfüllt, zumindest zum Teil?
Also in diesen ja nun fast 30 Jahren ist eine bestimmte Befriedigung entstanden. Also was damals die Euphorie war, erstens, wir können raus in die Welt. Die sind alle unglaublich viel gereist, vielfach eben mit so Reisebussen. Da sind sie, könnte man sagen, sind sie in einer bestimmten Weise satt. Dann das nächste war die Ausstattung des Haushalts und eben ein Auto. Da sind sie satt. Also es gibt in dem Sinne eine gewisse Sattheit. Und ich spüre, würde ich mal sagen, fast im religiösen Sinne so eine gewisse Verlassenheit. Eine, als ob sie seelisch irgendwo sich in einem Vakuum befinden, in einem Inhaltsloch. Und ich glaube eben deswegen ist es das Wichtigste, dass überhaupt über da ganz viel mit Schulen, mit der Jugend gemacht wird, dass sie begreifen, wo sie leben, was, welchen großen Wert das auch hat, da in dieser Region zu leben. Und es gibt ja auch einige, die zurückkommen oder da auch schon sehr moderne Sachen machen. Aber trotzdem wäre es gut, wenn Großbreitenbach mal, wenn der große Scheinwerfer sich mal auf Großbreitenbach hinzubewegen würde.
Seinen großen Scheinwerfer ausgepackt hat der Regisseur Gerd Konrad, der mehrmals nach Großbreitenbach gefahren ist, um dort mit den Menschen über ihr Leben zu sprechen und letztlich über das große Ganze, über diesen Film, über diese drei Filme letztlich und die Webserie, die aktuell auf YouTube zu sehen ist, hat er mit uns gesprochen. Vielen Dank, Gerd Konrad.
Vielen Dank euch.
Und die Webserie heißt Großbreitenbach 100%. Gibt's auf YouTube und bei uns auf der Website auf detektor.fm.